Im Königreich Dyfed, im alten Wales. Da regierte König Pwyll mit seiner Königin Rhiannon. Rhiannon war klug und schön und Rhiannon hatte viel Humor. Und Rhiannon stammte aus Arnoven, aus der Anderswelt. Sie selbst hatte sich Pwyll zum Gemahl ausgewählt. Und nach vielen Abenteuern und Fährlichkeiten waren die beiden endlich Mann und Frau geworden. Und nun regierten sie Dyfed, gerecht und weise und gemeinsam, ein erstes Jahr und ein zweites Jahr. Doch im dritten Jahr, da begannen die Adligen des Reiches sich zu sorgen. Und sie wandten sich an König Pwyll und sagten, Herr, eure Gemahlin aus der Anderswelt hat euch immer noch keinen Erben geschenkt, sucht euch eine andere. Doch Pwyll, der seine Rhiannon liebte, sagte zu seinen Adligen nur dies, ihr Herren, es liegt nicht daran, dass wir es nicht versuchen würden. Gebt uns noch ein Jahr Zeit, dann sehen wir weiter. Und wie so oft der Fall ist, wurde Rhiannon kurz darauf schwanger. Und als ihre Zeit gekommen war, da gebar sie einen Sohn. Und das Kind war gesund und kräftig und wunderschön. Und jedermann erfreute sich an seinem Anblick, und seine Eltern waren überglücklich. Alles war gut. Da es eine recht schwere und langwierige Geburt gewesen war, stellte man der Wöchnerin 6 Hofdamen an die Seite. Die sollten Mutter und Kind aufs Beste versorgen und in der Nacht über die beiden wachen. Doch als die Nacht hereinbrach, da fiel eine nach der anderen in einen tiefen, traumlosen Schlaf, um am nächsten Morgen zu erwachen und entsetzt festzustellen, dass das Kind verschwunden war. »Um des Himmels willen, was sollen wir tun?« Im Flüsterton berieten sich die Hofdamen, was nun anzustellen sei. »Wir müssen uns etwas einfallen lassen«, sagte eine von ihnen. »Wenn man uns beschuldigt, das Kind verloren zu haben, so droht uns Schreckliches, vielleicht sogar der Tod.« Sie überlegten hin und her und schließlich fassten sie einen Plan. Die Hündin des Stallmeisters hatte in derselben Nacht einen Wurf Junge zur Welt gebracht. Einen dieser Welpen nahmen die Hofdamen, schnitten ihm die Kehle durch und dann beschmierten sie den Mund der Königin, ihre Hände und die Bettstatt mit dem Blut des kleinen Hundes. Die Königin, erschöpft von der Geburt, bemerkte nichts von alledem, sondern schlief tief und fest. Als sie am nächsten Morgen erwachte, da sah sie ihren Sohn nicht neben sich liegen. Doch sie machte sich noch keine Sorgen, da sie dachte, eine der Hofdamen müsse ihn mitgenommen haben, um ihn zu waschen und ihn zu versorgen. Doch als Rhiannon sich den Schlaf aus den Augen reiben wollte, da blickte sie entsetzt auf ihre Hände. Und dann entdeckte sie das Blut auf der Bettstatt. Und als sie aufstand und im Spiegelglas ihr Gesicht erblickte, da schrie sie auf. »Ihr Frauen, was ist geschehen? Woher kommt all das Blut und wo ist mein Sohn?« »Herrin, was fragt ihr uns? Ihr wart so in Raserei letzte Nacht. Ihr wolltet euren Sohn aufessen. Wir haben alles getan, um das zu verhindern, doch ihr wart zu stark. Viele von uns haben blaue und grüne Flecken von euren Angriffen und schließlich habt ihr ihn tatsächlich selbst aufgegessen. Erinnert ihr euch denn an gar nichts?« Fassungslos und ungläubig starrte Rhiannon die Frauen an und in ihren Augen sah sie Furcht. Und darum sagte sie, »Ihr Frauen, um des Himmels willen, sagt die Wahrheit. Wenn ihr meinen Sohn verloren habt, so soll euch nichts geschehen. Ich werde mich schützend vor euch stellen. Doch sagt mir, was wirklich geschehen ist. Doch die Frauen blieben bei ihrer Geschichte. Von den erhobenen Stimmen wurde König Puich angelockt. Er betrat das Zimmer und sah seine Frau blutüberströmt und die Frauen in heller Aufregung. Und von seinem Sohn war keine Spur zu entdecken. Er wandte sich an seine Frau. »Liebes, was ist hier geschehen?« Doch bevor die Königin ein Wort sagen konnte, hatten die Frauen den König umringt und bestürmten ihn mit ihrer Geschichte. Während sie noch auf Puig einsprachen, sah er Rhiannon in die Augen. Und dort konnte er nichts entdecken als das, was er bereits kannte. Liebe und Güte und Freundlichkeit und Witz und keine Spur von Schuld. Die Kunde vom vermeintlichen Kindsmord verbreitete sich in Dovet wie ein Lauffeuer. Und die Adligen des Landes kamen zusammen und traten vor den König und ersuchten ihn, seine Frau zu verstoßen. Doch Puig sah ihnen fest in die Augen und sprach, es gab und gibt nach altem Gesetz nur einen Grund, eine Frau zu verstoßen, und der ist, wenn sie keinen Erben für das Reich schenken kann. Meine Frau hat mir ein Kind geschenkt, so viel weiß ich. Und darum werde ich sie nicht von mir weisen. Doch um seine Adligen zu beschwichtigen, stimmte Puig zu, dass Rhiannon eine Strafe auf sich nehmen solle. Rhiannon indessen rief ihre eigenen Berater zu sich, ihre Weisen und Druiden, und mit denen beriet sie, was zu tun sei. Und schließlich verkündeten die Druiden folgendes selbst auferlegtes Urteil. 7 Jahre lang sollte die Königin am Fuße des Burghügels ausharren und jedem Reisenden, der vorbeikam, von ihrer Strafe und dem vermeintlichen Mord erzählen. Und jeden, der dies wünschte, sollte Rhiannon auf ihrem eigenen Rücken in die Burg tragen, gleich einem Pferd. Nachdem das Urteil verkündet war, begab sich die Königin hoch erhobenen Hauptes zum Fuß des Burghügels. Zur gleichen Zeit, da all dieses geschah, lebte in Dovet ein Edelmann namens Tirnon. Tirnon war ein guter, ein gerechter Mann und er lebte mit seiner Frau kinderlos. Tirnon besaß eine Stute, die schöner und edler war als jedes andere Pferd in Dovet. Und jedes Jahr in der Nacht zu Beltane gebar diese Stute ein Fohlen. Doch die Fohlen verschwanden jedes Mal spurlos, noch bevor der Herr des Hauses auch nur ein Auge auf sie geworfen hatte. In diesem Jahr sprach Tirnon zu seiner Frau, »Weib, ist es nicht sehr achtlos von uns, dass wir uns jedes Jahr das Fohlen stehlen lassen, ohne auch nur eine Idee zu haben, was mit den Tieren geschieht?« »Was schlägst du vor, sollen wir tun?« sagte seine Frau. »Lass mich nur machen«, sagte Tirnon. »Heute ist die Nacht, denn morgen ist Beltane. Der Himmel soll mich strafen, wenn ich nicht herausbekomme, was mit diesen Fohlen geschieht.« Tirnon ließ in seinem Haus Stroh aufschütten und die Stute hereinbringen, und dann, voll bewaffnet, legte er sich neben der Stute ins Stroh auf die Lauer. Die Nacht schritt voran, und als Mitternacht kam, da war es soweit, und die Stute begann alle Anzeichen des Fohlens zu zeigen. Sie schwitzte, und ihre Augen wurden groß, und es dauerte nicht lange, da waren 2 kleine Hufe zu sehen, umgeben von einer milchigen Membran. Und die Stute kämpfte immer weiter, und schließlich purzelte ein wunderschöner junger Hengst ins Stroh. Tirnon tätschelte der Stute stolz den Hals und wollte gerade zu dem Fohlen treten, da geschah's. Durch das geöffnete Fenster kam ein riesiger Arm herein und an dem Arm war eine riesige, grässliche Klaue, die streckte sich nach dem Fohlen aus, um es zu stehlen. Mit einem Wutschrei zückte Tirnon sein Schwert und mit einem gewaltigen Hieb trennte er die Klaue vom Arm. Die Klaue fiel ins Stroh, und in diesem Moment war draußen ein unbeschreiblicher Lärm zu hören. Mit einer Lampe stürzte Tiernan nach draußen, um zu sehen, wer da seine Fohlen stahl. Doch es war stockdunkel. Nichts war mehr zu sehen. Und so beschloss Tiernan, nicht weiter in die Dunkelheit hineinzustolpern, sondern nach Hause zu gehen, um nach dem Fohlen zu schauen. Doch als er über die Türschwelle treten wollte, da fand er ein Kind, einen Säugling, in kostbares Seidenbrokat gehüllt. Tiernan hob das schlafende Kind auf und stellte dabei fest, dass es ungewöhnlich schwer und kräftig war für sein Alter. Leise betrat er mit dem Kind das Schlafzimmer seiner Frau. »Weib, schläfst du?«
»Nein, nicht mehr. Was gibt es?«
»Ich bringe dir ein Kind, wenn du es möchtest.«
»Was? Wie kann denn das zugehen?«
Und Tiernan berichtete seiner Frau alles, was geschehen war. »Und da du selbst keine Kinder hast, dachte ich, du wolltest vielleicht...«
»Von Herzen, mein Gemahl!«
Und damit legte Tiernan das Kind in die Arme seiner Frau.
»Schau nur, in welch kostbare Gewänder er gehüllt ist. Es muss das Kind eines Adligen sein.«
»Möchtest du, dass wir es aufziehen, als wäre es unser eigenes?«
»Ja, das will ich. Wir könnten sagen, ich war unbemerkt schwanger. Jeder wird es glauben.«
Und so war es beschlossene Sache. Das Kind würde an Tiernons Hof aufwachsen. Und sie nannten den Jungen Gjuri Goldhaar, denn sein Haar war so golden und hell wie die Sonne. Der junge Gjuri wuchs heran, und mit einem Jahr war er bereits so stark und kräftig wie ein dreijähriges Kind. In seinem zweiten Jahr war er so groß und stark wie ein Sechsjähriger, und ehe er sein drittes Jahr vollendet hatte, da feilschte er bereits mit den Stallburschen darum, die Pferde alleine zur Tränke reiten zu dürfen. Eines Tages kam Tiernans Frau zu Tiernan und fragte ihn, »Mein Gemahl, wo ist eigentlich das Fohlen, das wir in der Nacht bekamen, da Gjuri zu uns kam?«
»Ich habe es den Stallburschen übergeben und sie angewiesen, es aufzuziehen. Warum?«
»Nun, wäre es nicht angemessen, es Gjuri zum Geschenk zu machen, sobald er soweit ist, ein großes Pferd zu reiten, meine ich? Schließlich stammen beide doch sozusagen aus derselben Nacht.«
»Das ist in der Tat angemessen«, antwortete der Fürst.
»Und du sollst diejenige sein, die ihm das Geschenk macht.«
Und dann kam der Tag, da Gjuri Goldhaar den wunderschönen Hengst zum Geschenk erhielt. In der Zwischenzeit erreichte die Kunde von Rhiannons vermeintlichem Verbrechen und ihrer Strafe den Hof von Tiernan. Tiernan, verwundert und bestürzt, stellte Nachfragen an, und er sprach mit diesem und mit jenem, und alle berichteten das Gleiche. Von der Königin, die am Fuße des Burghügels ausharrte und jedem, der vorbeikam, ihre Geschichte erzählte. Und solche, die es verlangten, auf ihrem Rücken in die Burg trug, wenngleich es nicht viele waren. Denn kaum jemand mochte der stolzen, feinen Frau diese Strafe zumuten. Nachdem Tiernan all das vernommen hatte, betrachtete er sich seinen Sohn genauer. Und wie Schuppen fiel's ihm von den Augen, denn noch nie hatte er einen Jungen gesehen, der seinem Vater so ähnlich sah wie Gjuri Goldhaar Puig, dem Herrscher Dovitz. Bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit ging Tiernan zu seiner Frau. »Was meinst du, Weib? Ist es rechtens, dass wir den Jungen bei uns behalten? Nun, da wir doch wissen, wessen Sohn er ist?« »Nein, das ist nicht rechtens«, sagte seine Frau. »Du musst ihn zurückbringen. Und ich sage dir, mein Gemahl, dreierlei Gutes wird uns aus dieser Sache erwachsen. Erstens wird Rhiannon selbst uns dankbar sein, denn du beendest ihre schreckliche Strafe. Zweitens können wir uns der Dankbarkeit Puichs gewiss sein, schließlich haben wir seinen Sohn wohl und rechtschaffen erzogen. Und zu guter Letzt wird Gjuri selbst uns immer wohlgesonnen bleiben, auch wenn er ein Adliger höchsten Ranges und irgendwann König wird.«
So machte sich Tiernan mit zweien seiner Männer und Gjuri Goldhaar auf den Weg zum Hof von Puich und Rhiannon. Am Fuße des Burghügels angekommen, sahen sie bereits die Königin. Sie saß auf einem großen Felsblock, der dazu gedacht war, Reitern behilflich zu sein, auf ihre Pferde zu steigen oder eben auf den Rücken der Königin. Das Haar der wunderschönen Frau war strähnig und fettig, ihre Kleidung staubig, doch ihre Augen waren klar und blickten den Ankömmlingen stolz und freundlich entgegen. »Ihr Herren, reitet nicht weiter«, sagte Rhiannon. »Ich selbst will euch auf meinem Rücken zur Burg hinauftragen.« »Edle Dame«, sprach Tiernan, »keiner ist hier, der sich erdreisten würde, euch derart auszunutzen.« »Und selbst wenn es jemand von euch tun würde«, rief da Gjuri Goldhaar, »ich würde niemals auf ihrem Rücken reiten.« Und dann gingen Tiernan, seine Männer, Gjuri Goldhaar und Rhiannon gemeinsam zur Burg hinauf. Dort fanden sie alles vorbereitet für ein Festmahl, denn Puich war gerade von einer Reise durch Dovet zurückgekehrt. Die Gäste wurden freundlich empfangen, und nachdem sie sich gewaschen und erfrischt hatten, begab man sich zu Tisch. Nachdem das Mahl beendet war, erhob Tiernan seine Stimme und sprach Puich an. »Mein König, seht! Dort den Jüngling mit dem goldenen Haar. Hier bringe ich euch euren verloren geglaubten Sohn.« Ein Seufzer entrang sich Rhiannons Kehle. Und alle Blicke waren auf Gjuri Goldhaar gerichtet. »Wenn das wahr ist«, sagte Rhiannon, »so ist das Ende meiner Sorgen.« »Es ist wahr«, sagte Tiernan, »schaut ihn euch an. Sieht er nicht genau seinem Vater gleich?« Es bestand kein Zweifel, und alle waren sich einig. »Nennt ihn Pryderi«, sagte einer der Adligen des Reiches. »Das bedeutet Sorge. Ist es doch das Wort, das seine Mutter aussprach? Hat er nicht vielleicht bereits einen Namen, der ihm besser zu Gesichte steht?« wandte sich Rhiannon an Tiernan. »Wir nannten ihn Gjuri Goldhaar«, antwortete der Edelmann.
»So ist es beschlossene Sache. Pryderi, Sohn von Puich.«
»Der Himmel segne dich, Tiernan«, sagte Puich. »Hab Dank, dass du den Jungen wohl und rechtschaffen erzogen hast. Wenn er erwachsen ist, so wird er dich reich belohnen.« »Hab Dank, mein König. Jedoch war hauptsächlich meine Frau dafür verantwortlich. Möge Pryderi sie im Gedächtnis behalten, denn niemand wird ihn so vermissen wie sie.« Und somit war Rhiannons Ehre wiederhergestellt. Die Königin hielt wieder Einzug in ihre Gemächer und Puich und sie regierten Dovet für viele Jahre. Und so endet die zweite Geschichte von Rhiannon, der Königin von Dovet. Wow, Rhiannon, was für ein Abenteuer es war, nach dir zu suchen. Ich habe mich wirklich so gefühlt wie Puich, der dir hinterher jagt auf seinem schnellsten Pferd, dich unbedingt sprechen möchte, aber nicht an dich herankommt, während du ganz gemächlich in deinem Tempo entspannt davon trabst. Und erst als ich angehalten habe und dich gebeten habe, stehen zu bleiben, da hast du dich mir gezeigt. Wie bei allen Göttinnen fand ich es auch bei dir wieder hochspannend, was parallel zu der Beschäftigung mit dir in meinem Leben abgeht. Diese Woche im August 2023, in der ich verstärkt nach dir gesucht habe und deine Geschichte eingefangen habe, die war ganz besonders. Ich war allein zu Hause, hier im Allgäu, auf unserem schönen Platz, in Jurtes Garten, in unserem Tiny House, in meinem Erzählerinnenhäuschen. Mein Mann war unterwegs, seine Kinder bei deren Mutter und ich war ganz allein mit Jenny, meiner rumänischen Mischlingshündin. Ich war allein und ich war mit dir. Es war eine Woche, die geprägt war von sehr gegensätzlichen Qualitäten, die ich normalerweise nicht unter einen Hut bringe. Selbstfürsorge gepaart mit einem riesigen Tatendrang. Willenskraft gepaart mit ganz viel Selbstliebe. Pausen wechselten sich ab mit Phasen von großer Aktivität. Es war einfach ein Riesenspaß. Und es war eine Woche der Begegnung mit der Anderswelt. Ja, die Anderswelt, Rhiannon, die hast du nochmal ganz besonders in das Göttinnenprojekt mit eingebracht. Anoven, wie sie in der walisischen Tradition heißt. Diese Welt jenseits der Schleier, diese Welt, wo die Tuatha De Danann, die Kinder Danus, die ersten Einwohner Irlands, in die sie verschwunden sind. Die Welt der Feen, der Elfen, oder zumindest sagen das einige. Was ist sie, diese Anderswelt, habe ich mich immer gefragt und gleichzeitig ein tiefes Gefühl des Wissens in mir gespürt. Ich weiß, was Anoven ist. Ich kenne es. Tja, und in dieser Woche habe ich wieder ein Stück mehr verstanden, was die Anderswelt ist. Sie ist nicht woanders. Sie ist genau hier. Sie ist parallel zur Matrix. Sie ist parallel zum Hamsterrad. Und ich kann sie jederzeit betreten. Aber es gibt Regeln. Und unzählige Geschichten, Mythen und Legenden erzählen uns von diesen Regeln. Und in dieser Woche habe ich sie selbst angewendet, diese Regeln. Aber nun mehr zu dir, Rhiannon. Sie sagen, du bist die Königin von Dovid. Es gibt mehrere Geschichten von dir im Mabinogion, dem großen poetischen Werk der Waliser aus dem Mittelalter. Es ist ein wenig so wie mit der Edda und Snorri, der mir ganz am Anfang des Göttinnenprojektes begegnet ist, bei Hel. Denn es scheiden sich die Geister darüber, wie viel des wirklich im Mabinogion festgehaltenen der ursprünglichen Tradition des Erzählens entspricht. Und so ist auch deine Beschreibung möglicherweise mit einer Prise Salz zu genießen. Überhaupt scheiden sich an dir die Geister. Manche sagen, du bist eine Göttin. Andere wieder behaupten, nein, du bist nur eine Königin. Ich habe sehr, sehr gegensätzliche YouTube-Videos gefunden. Darunter das von Chris Hughes, einer ganz wunderbaren Geschichtenforscherin, die sich sehr gut auskennt mit der walisischen Mythologie und die sich in einem Video sehr ungehalten äußerte über das Video eines anderen YouTubers, der dich als Göttin des Mondes bezeichnet und sein Video startet mit einem Bild von dir, wie du auf einem Einhorn reitest. Und je mehr ich Chris Hughes lauschte, desto plausibler erschien mir das, was sie sagte, denn sie bezog sich auf den Ursprungstext, auf das Mabinogi. Doch wie gesagt, der Ursprung des Ursprungs liegt im Dunkeln und ich kann ihn wieder einmal nur in mir finden. Du bist total verbunden mit Pferden, Rhiannon. Und auch hier war es wieder spannend, wie viele Pferde mir im letzten Monat begegnet sind. Angefangen bei meinem kleinen Abenteuer auf einer Western-Reit-Ranch im Allgäu. Ich wollte 2 Tage Abstand von zu Hause, um in Ruhe an deiner Geschichte arbeiten zu können. Und so schaute ich im Internet nach einem Platz, wo ich mit meinem Bus und Jenny in Ruhe stehen könne. Und da erschien diese Western Ranch. Fein, dachte ich, das klingt gut. Und fuhr hin. Was mir da allerdings begegnete, Rhiannon, war herzzerbrechend und sehr passend zu dir. Als ich nämlich ankam, wurde mir zur Begrüßung folgender Satz gesagt. Oh, Du wirst heute Nacht nicht gut schlafen, denn wir haben heute allen Stuten die Fohlen weggenommen.
Aha, dachte ich.
Und als ich meinen Bus abgestellt und Jenny und mich am Platz installiert hatte, wurde mir klar, was das bedeutete. Denn der Platz war erfüllt von Schrecken. Die Luft flimmerte förmlich vor Schmerzen. Denn all die Stuten riefen nach ihren Kindern. Sie traten mit den Hufen gegen die Stallwände, sie scharrten auf dem Boden. Es war ein Tumult, energetisch und auditiv, wie ich ihn selten erlebt habe. Und da ich mich immer frage, was das, was ich erlebe, mit mir zu tun hat, fiel es mir schon nach 5 Minuten wie Schuppen von den Augen. Deine Geschichte ist die Geschichte des Kindsverlustes. Und darin wird nicht nur erzählt, wie du dein Kind verlierst, sondern auch von einer Stute. Eine Stute, die jedes Jahr ein Fohlen gebiert und es verliert. Ich konnte nicht fassen, was da geschah. Und ich beschloss, eine Nacht zu bleiben, anstatt Hals über Kopf davonzufahren. Und es wurde eine lange Nacht, Rhiannon. Nachdem ich lange mit Jenny im Wald spazieren war, verbrachte ich den Abend im Bus, unter den Geräuschen der armen Seelen, die nach ihren Kindern riefen. Und als schließlich alle Westernreiter sich zu Bett begeben hatten, da packte ich meine Gitarre aus. Mir war nämlich ein Erlebnis eingefallen, Rhiannon, an das ich ohne dich nie mehr gedacht hätte. Als ich ungefähr 14 Jahre alt war, begleitete ich meine Mutter, die damals eine Tierschutzorganisation gegründet hatte, die sich mit Tiertransporten befasste, auf einem Einsatz. Mit einem privaten PKW fuhren wir einem Pferdetransporter hinterher. Es war Ende der 90er, keiner wusste so recht, wo diese Transporter herkommen und wo sie hinfahren und was denn da wirklich geschieht. Und wir landeten in Lauterburg, in Frankreich. Es war kurz vor Weihnachten und es war kalt. Die Pferde wurden irgendwann abgeladen und mussten in einem zugigen Stall warten. Und wir gesellten uns dazu. Und ich weiß noch, wie ich meine Mundharmonika auspackte und Weihnachtslieder für die Tiere spielte. Dieses Erlebnis, Rhiannon, fiel mir wieder ein. Und ich dachte, ich kann diesen Stuten jetzt nicht helfen. Ich kann ihnen ihre Kinder nicht zurückgeben. Ich kann mich nicht einmal bei ihnen entschuldigen für das Verhalten der Westernreiter. Doch was ich tun kann, ist bei ihnen sein und Musik machen. Und so öffnete ich die Rücktüren meines Busses und spielte und sang. Stundenlang. Und es war erstaunlich und dann doch wieder nicht, Rhiannon. Denn solange ich spielte, war Stille auf dem Platz. Und jedes Mal, wenn ich aufhörte und eine Pause machte, begannen die Stuten wieder zu rufen, zu scharren und gegen ihre Stallwände zu treten. Das kleine Musikstück, das ich am Anfang der Geschichte spiele, kam in dieser Nacht zu mir. Dafür danke ich dir, Rhiannon. Es war eine lange Nacht. Und am nächsten Tag brach ich auf. Doch dieses Erlebnis ist mir unvergesslich eingebrannt in Verbindung mit dir. Anders als du, dein Kind, werden diese Stuten ihre Fohlen nie wiedersehen. Und es hat mir einmal mehr bewusst gemacht, Rhiannon, unter welchen seltsamen Vorzeichen Menschen mit Tieren umgehen. Chris Hughes übrigens spricht in einem ihrer Videos von den alten Pferdegöttinnen aus Wales und davon, dass sie der Überzeugung ist, dass die Pferde dieser Welt in der heutigen Zeit ganz und gar falsch leben und dass viele der Probleme, die wir als Menschen kreieren, damit zusammenhängen, wie wir mit unseren Pferden umgehen. Doch das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Mabinogi. Dort wird eben beschrieben, wie Puich, der Prinz von Dovid, eines Tages auf einem Hügel Wache hält und eine wunderschöne Frau, nämlich dich, auf einem weißen Pferd vorüberreiten sieht, in gemächlichem Trab. Schon aus der Ferne sieht er, wie schön sie ist, fühlt sich zu ihr hingezogen und beauftragt einen Läufer, sie einzuholen. Doch es ist nicht möglich. Der Mann läuft so schnell er kann, doch er kann die Frau nicht erreichen. Dieses Spiel wiederholt sich ein paar Mal mit einem schnellen Reiter und einem noch schnelleren Reiter und schließlich macht sich Pulch selbst auf den Weg auf seinem schnellsten Pferd. Doch auch er kann dich nicht einholen und schließlich ruft er in Verzweiflung: »Edle Dame, ich bitte euch, bleibt doch stehen!« Und sofort hältst du an, wendest dich zu ihm um, lächelst ihn an und sagst: »Ihr hättet lieber gleich fragen sollen. Das wäre auch besser für euer Pferd gewesen.« Dieser Ausspruch ist so ungewöhnlich im Kontext des Mabinogion und der Zeit, in dem es entstand, dass es einen stutzig macht. Wer bist du, dass du solch einen Satz sagst? Die erste Geschichte von Puig und dir erzählt von all den Fährlichkeiten und Abenteuern, die ihr besteht, bis es endlich soweit ist, dass ihr Mann und Frau werden könnt. Und die zweite Geschichte ist jene, welche ich ausgewählt habe für das Göttinnenprojekt. Es gibt noch eine dritte, die auch irgendwie etwas verworren ist, doch von der soll ein andermal erzählt werden. Diejenigen Hörer, die sich dafür interessieren, können das Mabinogion selbst im Internet finden. Doch wie ist das nun mit dieser zweiten Geschichte, in der du dein Kind verlierst, zu Unrecht bestraft wirst und deine Strafe mit Anmut und Würde trägst? Seltsam, Rhiannon, und sie passt so schlecht in die heutige Zeit, meint man. Denn wie ist das mit Frauenrechten und Feminismus, mit Freiheit und Widerstand? Tja, was mich bei den Recherchen zu deiner Geschichte beeindruckt hat, ist ein Kommentar, den ich fand von einem Forscher, der schreibt: Im alten Wales herrschten sehr strenge Gesetze. Es war sehr klar, wer herrscht und wer untertan ist, und den 6 Hofdamen wäre es tatsächlich an den Kragen gegangen, wenn man sie verdächtigt hätte, das Kind verloren zu haben. Und der Kommentator schreibt: Du wusstest dies, und du nahmst an ihrer Stelle die Strafe auf dich. Denn in keinem Moment hast du gezweifelt daran, dass du unschuldig warst. Und so konntest du diese Strafe tragen. Ein anderer Kommentar sieht in der Art der Strafe eine Verbindung zu alten sexualmagischen Riten wie denen aus dem alten Ägypten. Denn sich reiten lassen hat unter Umständen eine ganz besondere Konnotation. Wie dem auch sei, deine Verbindung zu Pferden ist spannend. Dir voraus ging die große Pferdegöttin Epona. Und aus euch beiden spricht die Tatsache, dass Pferde im alten Wales eine ganz besondere Bedeutung für ihre Besitzer hatten. Eine weitere Göttin, die sehr mit dir in Verbindung gebracht wird, ist Macha. Von ihr werde ich an anderer Stelle erzählen. Auch sie erleidet eine Strafe, ausgelöst durch die Ungeschicklichkeit ihres Ehemannes. Dieses Motiv erscheint oft in der alten walisischen und keltischen Mythologie. Ein Ehemann ist ungeschickt, gar nicht aus Bosheit, sondern nur aus Unachtsamkeit. Und meistens sind Pferde involviert. Und darauf folgt eine Strafe, die eine Frau auf sich nimmt. Die Interpretation dieses Motivs bleibt jedem selbst überlassen, aber interessant ist es allemal. Was nehme ich also mit, Rhiannon? Da ist als allererstes die Anderswelt. Das Bewusstsein, dass da eine Welt ist jenseits der Matrix, jenseits von Fernsehen und Gehirnwäsche, jenseits vom Hamsterrad, jenseits von den alten eingeschliffenen Gedankenbahnen in meinem Gehirn. Da ist eine Welt voller Möglichkeiten, voller Wunder, voller Freude und Gesundheit, voller Inspiration. Da ist eine Welt, die mir jederzeit offen steht, wenn ich, und das ist das Zweite, anhalte. Und wenn ich darum bitte, dass sie sich mir zeigt. Dieses Anhalten braucht Übung. Und ich danke dir, Rhiannon, dass du mir das so klar gemacht hast. Tja, und drittens nehme ich die Verbindung zu Pferden mit. Hier im Allgäu, wo ich lebe, bin ich umgeben von Pferden. Jeden Tag bringt eine unserer Nachbarinnen ihre Pferde auf die Koppel, vorbei an unserem Haus. Und wenn ich früh morgens mit Jenny an der Pferdekoppel vorbeikomme, dann sauge ich ihn ein, diesen Duft nach Pferd und Gras. Danke, Rhiannon, dass du meine Sinne geöffnet hast. Und danke, dass du mir zeigst, dass meine Zweifel, mein mich trennen, nur von mir gemacht werden. Und da kommen sie, die Pferde.